Bundestagswahlen gestern in Deutschland, Volkspartei schneide Schlechtdorf an der AfD gedrückt stärkste Kraft. Mein Politikwissenschaftler von der Universität München, der Professor Edgar Grande, schwätzt Maxi Pesch über die Zukunft von Deutschland, lohnt nur die Wahlen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Pesch.
Die AfD wird die dritte stärkste Kraft, zieht also mit ins Parlament ein. Das ist ein außergewöhnliches Resultat für Deutschland und wird als historischer Rückschritt bezeichnet. Was bedeutet das jetzt für die deutsche Demokratie, Professor Dr. Edgar Grande?
Das ist tatsächlich eine Zäsur in der Geschichte des politischen Systems Deutschland. Und es ist zum einen das Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels, auch wenn sie noch einmal eine Mehrheit für eine Regierung finden wird. Aber die großen Volksparteien, so wie sie die Bundesrepublik über Jahrzehnte hinweg geprägt haben, sind dabei, ihre Dominanz zu verlieren. Sie haben nur noch gut 50% der Stimmen bei dieser Bundestagswahl bekommen. Bei der letzten waren es noch 70%. Und wir werden eine viel stärkere Polarisierung im Parlament, im politischen System insgesamt haben, weil mit der Alternative für Deutschland nun auch in Deutschland eine rechtspopulistische Partei im nationalen Parlament ist, so wie das in den Niederlanden, in Österreich, in der Schweiz und in Frankreich schon seit geraumer Zeit der Fall ist.
Gibt es denn einen Unterschied, wenn wir jetzt von Frankreich oder den Niederlanden reden, da sind solche Parteien schon länger Nummer drei. Gibt es einen Unterschied zu Deutschland jetzt?
Nein, in Deutschland wurde jetzt im Grunde genommen eine Entwicklung nachgeholt, die wir in den westeuropäischen Ländern schon seit den 1990er Jahren beobachten. Insofern ist der Aufstieg der Alternative für Deutschland nichts Unerwartetes. Er ist Ausdruck eines grundlegenden Wandels politischer Konfliktstrukturen, der durch neue Themen geprägt ist, Europa, Einwanderung, diese, man könnte sagen, kulturellen Themen haben in den westeuropäischen Ländern in den vergangenen 20, 25 Jahren eine immer größere Rolle gespielt und dieses Mal ganz offensichtlich auch in Deutschland.
Ja genau, wir haben jetzt, Sie haben diese Faktoren angesprochen, aber die Partei war ja nicht immer so stark. 2013 zum Beispiel, da schien sie also weg zu sein. Jetzt hat sie wieder viel gewonnen. Wie kann man diese Achterbahnfahrt erklären?
Na, ab Achterbahnfahrt war es eigentlich nicht. Die Alternative für Deutschland ist ja erst 2013 gegründet worden, als Reaktion auf die Politik der deutschen Bundesregierung in der Eurokrise. Und dass die Alternative für Deutschland 2013 bei der Bundestagswahl nur knapp gescheitert ist, hatte viele Gründe. Nicht zuletzt auch den, dass in der damaligen Wahl das Einwanderungs-, das Ausländerthema noch keine Rolle gespielt hat und die Alternative für Deutschland sehr stark auf das Europathema gesetzt hat. Das hat sich seither geändert und seither hat die Alternative für Deutschland bei allen Landtagswahlen deutlich Stimmen gewinnen können. Insofern ist die Bundestagswahl steht die Bundestagswahl 2017 in einer Reihe mit einer Serie von Landtagswahlen. Und man muss dazu sagen, dass dieser Aufstieg der AfD erfolgte, bevor die große Flüchtlingswelle im Herbst 2015 nach Deutschland kam. Sie ist also nicht in erster Linie ein Ergebnis dieser Flüchtlingswelle und dieser Flüchtlingspolitik.
Ist denn jetzt der Einzug in den Bundestag der AfD etwas, was Sie eher als kurzfristig sehen, oder ist das schon was man langfristig sehen kann, also dass die Partei sich etablieren wird?
Es ist zunächst einmal Ausdruck einer neuen grundlegenden politischen Konfliktlinie. Und in diesem Sinne muss man davon ausgehen, dass die AfD tatsächlich sich dauerhaft in diesem Parteiensystem etablieren kann. Neue Parteien, Parteifamilien können sich dann dauerhaft etablieren in Parteiensystemen, wenn sie nicht nur Protest mobilisieren, sondern wenn es ihnen gelingt, strukturelle Konflikte zu artikulieren und zu mobilisieren. Die AfD tut das. Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, wie erfolgreich sie das tut. Die Republikaner haben das in den 1990er Jahren ebenfalls schon getan und sind dann gescheitert. Aber wir sollten davon ausgehen, dass die Alternative für Deutschland eine längerfristige Erscheinung in diesem politischen System ist. Wir müssen gleich.
Ja, wie soll man denn jetzt mit dieser Partei umgehen? Also was müssen die anderen Parteien jetzt auch tun und was bedeutet das für die Arbeit im Parlament?
Die anderen Parteien müssen vor allem die Themen, die Sachthemen, mit denen die AfD mobilisiert, auch tatsächlich aufnehmen und ernst nehmen. Der Wahlkampf war gekennzeichnet dadurch, dass beide Themen, das Europa-Thema und vor allem auch das Ausländer- und Einwanderungsthema von den großen Parteien mehr oder weniger konsequent vermieden worden sind. Es hat diese Themen haben zumindest von Seiten der großen Parteien selbst keine Rolle gespielt. Sie sollten keine Rolle spielen. Dass sie dennoch im Wahlkampf nicht vermieden werden konnten, lag nicht zuletzt auch daran, dass die Medien diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung gebracht haben, immer wieder in die Debatte hineingebracht haben.
Warum wurden diese Themen denn vermieden?
Das war eine strategische Entscheidung. Die Parteien sind davon ausgegangen, dass die Erwähnung dieser Themen selbst schon der AfD helfen würde. Das ist in meinen Augen eine Fehleinschätzung. Es hat sich auch in anderen Ländern und bei anderen Wahlen gezeigt, dass das Vermeiden dieser Themen nicht geeignet ist, um solche Parteien zu verhindern. Die Alternative dazu, die alternative Strategie dazu wäre, diese Themen aufzugreifen und diese Themen konstruktiv zu diskutieren. Also die Frage, wie geht es mit Europa weiter, ist natürlich auch für Deutschland ein wichtiges Thema. Und es wäre angemessen gewesen, diese Frage auch im Wahlkampf zu diskutieren und nicht aus dem Wahlkampf herauszuhalten und erst nach der Wahl eine Debatte darüber zu führen. Ich denke, die Wähler haben einen Anspruch darauf, dass die Parteien zu den Themen, die tatsächlich wichtig sind, auch tatsächlich die grundlegenden Alternativen zur Wahl stellen und konkretisieren, welche Position sie dazu auch tatsächlich einnehmen. Das werden sie nun auch im Parlament in Auseinandersetzung mit der AfD tun müssen.
Sie haben jetzt schon die Frage selbst gestellt, wie geht das mit der EU weiter? Kann man jetzt schon sagen, welchen Impact dieses Resultat jetzt auf die EU hat und auch die Zusammenarbeit vielleicht mit Frankreich?
Dabei muss man, glaube ich, zwei Punkte sehen. Der eine ist, dass Angela Merkel durch diese Wahl massiv gescheitert ist. Ich hatte eingangs gesagt, das ist der Anfang des Endes der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Sie ist auf jeden Fall stark geschwächt und die neue Bundesregierung, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird, wird eine sehr viel schwächere Regierung sein als die jetzige. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass die proeuropäischen Parteien in Deutschland noch immer weit über 80% der Stimmen gewonnen haben. Ich zähle jetzt die Linkspartei auch zu den im Prinzip proeuropäischen Parteien. Und dass jede neue Bundesregierung, auch eine Jamaika-Koalition, im Kern eine proeuropäische Koalition sein wird. Das ist eine ganz andere Konstellation, als wir sie in Frankreich bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hatten, als die antieuropäischen Parteien 40% der Stimmen bekommen haben. Insofern wird die Bundesregierung, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird, nach wie vor ein verlässlicher proeuropäischer Partner sein, aber ein schwächerer als in der Vergangenheit. Das ist dann, wenn es darum geht, grundlegende Reformen in der Europäischen Union zu vereinbaren und durchzusetzen, natürlich ein wichtiger und problematischer Faktor.
Sie haben jetzt schon auch die Jamaika-Koalition angeredet. Das sind dann die CDU, CSU, FDP und die Grünen. Gelb und Grün, kann das eigentlich funktionieren? Die Liberalen, die galten ja lange auch als Feind der Grünen.
Die beiden Parteien haben sicherlich Unterschiede in vielen wichtigen Punkten, ob es die Umwelt- und Energiepolitik ist, sicherlich ein Beispiel. Aber man muss ja sehen, dass die extremen Positionen in beiden Parteien zumindest im Wahlkampf nicht wirklich prononciert vertreten worden sind. Das heißt, die FDP war nicht so marktliberal, wie sie das in der Vergangenheit schon war. Und der linke Flügel der Grünen war im Wahlkampf nicht so deutlich erkennbar, wie das in der Vergangenheit noch bei der letzten Bundestagswahl der Fall war. Insofern sehe ich durchaus gute Chancen, dass diese Parteien in Sachfragen zusammenfinden. Es wird sehr darauf ankommen, welche Themen im Mittelpunkt von Koalitionsverhandlungen stehen. Man kann Themen in den Mittelpunkt rücken, in denen die Unterschiede größer sind, und man kann Themen in den Mittelpunkt rücken, in denen sie geringer sind. Ich sehe auch die eigentliche Schwierigkeit nicht darin, diese beiden Parteien zusammenzubringen, sondern darin, diese Parteien mit der CSU zusammenzubringen. Denn man darf nicht übersehen, dass der Hauptverlierer dieser Wahl die bayerische CSU war. Dass die bayerische CSU ja in den vergangenen zwei Jahren geschwankt ist zwischen auf der einen Seite einer Anpassung an Positionen der AfD in der Einwanderungspolitik und der Bereitschaft, dem Kurs Angela Merkels zu folgen. Und diese grundlegende Richtungsentscheidung wird sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten bei der CSU eine wichtige Rolle spielen. Und da sind grundlegende Differenzen sowohl zu den Grünen als auch zur FDP.
Ein anderer großer Verlierer ist ja auch die SPD von Martin Schulz, die historisch schlecht abgeschnitten hat. Es ist auch die dritte Niederlage bei den Landtagswahlen. Und die SPD, also Martin Schulz, hat gestern schon offensiv angekündigt, in die Opposition zu gehen. Was bedeutet das? Also kann die SPD sich so verweigern?
Sie kann es natürlich, ob es klug war, das unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schon zu verkünden, ist eine andere Frage. Man muss gleichzeitig aber auch bedenken, dass die SPD in dieser großen Koalition ganz offensichtlich verloren hat. Und zwar verloren hat aus Gründen, die der Partei bislang noch nicht wirklich klar geworden sind. Denn man muss sehen, die SPD hat in dieser großen Koalition alle ihre wichtigen politischen Ziele durchsetzen können, den Mindestlohn, die Rente mit 63 und anderes mehr. Und sie hat alle wesentlichen Entscheidungen dieser Koalition mitgetragen und sie hat am Ende 5% verloren. Das heißt, die Mitarbeit in der großen Koalition ist für die SPD ganz offensichtlich problematisch gewesen. Sie konnte ihre eigenen Wähler nicht davon überzeugen, dass die Fortsetzung der großen Koalition für die Partei richtig und gut ist. Das Problem ist aber ein sehr viel grundsätzlicheres. Da geht es um die grundsätzliche künftige Ausrichtung der Partei. Vielleicht noch eines. Ich glaube, dass die das politische Problem von Martin Schulz war, dass er sich nicht sicher sein konnte und sicher sein kann, ob die Mitglieder der Partei noch einmal eine große Koalition mittragen würden. Sie müssen ja bedenken, dass die letzte große Koalition nur zustande kam nach einem Mitgliederentscheid der SPD. Es war also nicht die Entscheidung der Parteiführung, sondern die Entscheidung der Parteimitglieder, dass sie diese große Koalition mittragen. Ob ein solcher Mitgliederentscheid noch einmal bei diesem Ergebnis positiv ausgehen würde, halte ich für sehr fraglich. Insofern war die Entscheidung der Parteiführung, keine große Koalition mehr einzugehen, konsequent, aber auch Ausdruck der Schwäche der Partei und der Parteiführung in der jetzigen Situation. Natürlich wird auch die SPD am Ende sich noch einmal Gedanken darüber machen müssen, ob Neuwahlen tatsächlich eine gute Alternative wären für den Fall, dass die sogenannte Jamaika-Koalition nicht zustande kommt. Ich denke, die SPD hat in den kommenden Wochen noch genügend Zeit, sich zu sortieren und diese Frage neu zu überlegen. Denn das wäre die eigentliche Alternative. Neuwahlen, denn unter den gegebenen Bedingungen wäre in meinen Augen eine Minderheitsregierung von CDU und FDP oder sogar von CDU und CSU alleine keine wirklich realistische Alternative.
Mhm. Das werden wir dann sehen. Dr. Professor Edgar Grani, dann sage ich Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank und einen schönen guten Morgen.
Deutschland hat gewählt, das war Maxi Pesch am Gespräch mit dem Politwissenschaftler von München, der Professor Edgar Grande.